Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben so ein schönes Glaubensgeburtstagslied für Gabi gehört. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da fiel mir gerade was auf. In dieser Version, die wir gehört haben, hieß es so ungefähr, lobet ihn, die ihr seine Verheißungen habt. Wir kennen das, lobt ihn mit Abrahams Samen. So kennen wir das in der Ursprungsversion. Wer sind die, die seine Verheißungen haben? Die da sind des Glaubens an Jesus Christus, die sind Abrahams Kinder, die sind gemeint. Mit denen vereint sollen wir Gott loben. Warum erwähne ich das so? Das hat jetzt gar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich bekam die Tage mal einen Anruf aus Dortmund, wo ich mal gedient habe, und da ist ein Aufruf gewesen, doch zur Eröffnung einer Moschee mit den Muslimen zusammen einen Gottesdienst zu feiern. Ja, wen sollen wir da loben? Wir sind Abrahams Kinder. Ja? Die anderen nicht, sondern die da sind des Glaubens an Jesus Christus. Das wollte ich einfach nochmal vorwegschieben, gerade im Lied fiel es mir nochmal ein. Es gibt ein anderes Lied, ein neueres Lied. Ich mag ja mehr so die älteren Lieder, weil die noch Aussage und Inhalt haben. Aber ein neueres Lied von Günter Mahler heißt Ich habe Durst, ich habe noch Träume, will nicht so schnell zufrieden sein, ich habe Durst. Wo ist die Quelle für echtes Leben gegen den Schein? Ich habe Durst. Ein natürliches Bedürfnis. Unser Körper benötigt für die vielen Prozesse, die in ihm ablaufen, vor allem eins: Wasser. Und er besteht auch zum Großteil aus Wasser. Ein bisschen Calcium, Materialwert etwa, hat man eine ausgerechnet, 32 Cent. Ohne Wasser kein Leben. Und sehr schnell kommen wir dann dazu, dass wir Durst haben. Ich habe extra mal so eine Flasche hier vorne hingestellt. Wer kennt das nicht? Zum Beispiel nach einer langen Wanderung das sonst nie so beachtete Schild Wirtshaus. Endlich. Oder da ist ein frischer Quell, ein Brunnen, an dem man sich laben kann. Da wissen wir, hier bekomme ich das erfrischende Kühle, nass für meine Seele, und wir bekommen neue Frische und Vitalität. Das ist der leibliche Durst für meine Kehle, nicht für meine Seele. Dieser leibliche Durst wird in unserer Gesellschaft ja auch weitgehend gestillt. Aber diesen Durst meinte der Liederdichter nicht. Jesus selber redet von einem anderen Durst, der viel wichtiger zu stillen ist als der leibliche. Und das hat man wohl heute weitgehend vergessen. Als ich am Donnerstag nach dem Gottesdienst nach Hause kam, es war ja Himmelfahrtstag, ging ich mit meinem Hund ein Stück und dann kam eine Frau die Friedhofstraße hoch und rief mir freudig zu, ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Vatertag. Sie hat es ja nett gemeint. Ich sage, ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Himmelfahrtstag. Fragte die ernsthaft, was ist das denn? Wir haben das vergessen. Jesus war in Jerusalem auf dem Laubhüttenfest. Dort wird uns von einigen Auseinandersetzungen mit den Juden berichtet, am letzten und somit höchsten Tag des Festes, von dem Gott angeordnet hatte, man sollte eine heilige Versammlung abhalten, also so wie wir jetzt, steht Jesus nun plötzlich auf und sagt mitten in das Geschehen hinein, das ist unser Predigttext, meine Brille geht nicht mehr so richtig. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Soweit der Text, wir wollen beten. Rede du zu uns, Herr. Lass uns hören, wie Jünger hören. Segne reden und hören zu deiner Ehre. Amen. Was war geschehen? Wie kam Jesus dazu, nun einfach diese Worte in die Menge nicht nur zu sagen, sondern zu rufen? Vielleicht ging es ihm ähnlich wie mir mit dieser Frau am Donnerstag. Vielleicht sah er, hier feiern wir zwar jetzt das Laubhüttenfest und am höchsten Tag sind auch alle zusammen, aber das Wesentliche fehlte. Himmelfahrt ist eben nicht Vatertag. Das Wesentliche fehlte. Er stand auf und rief in die Menge: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus sieht tiefer. Er hat nicht nur diesen oberflächlichen Blick, der alles auf die sichtbare Welt reduziert und auf irdisches Glück oder Wunscherfüllung. Jesus sieht tiefer. Aber, liebe Gemeinde, es gibt auch in unseren Gemeinden Menschen, die diesen Blick nicht mehr haben. Viele Menschen meinen, das, was ich sehen kann, ist real. Ich kann auch im Fernsehen Real Madrid sehen. Das steht jetzt hier nicht. Und alles andere gibt es nicht. Und da kümmere ich mich drum. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau. Was für ein armseliges Dasein. Jesus sah den wahren, den geistlichen Durst. Er sieht, dass unsere Seele dieses Heimweh nach Gott hat und er will diesen Durst nach Gemeinschaft mit Gott stillen. Und ich möchte das anhand von drei Stationen deutlich machen. Erstens, was muss mit dem Wasser geschehen? Es muss getrunken werden. Jawohl. Hast du meine Predigt schon gelesen? Zweitens, das Wasser wird zur Quelle werden. Und das Dritte, das Wasser kommt von Gott und fließt wieder hin zu ihm. Das Erste, das Wasser muss getrunken werden, ist doch eigentlich eine banale Feststellung. Ist doch logisch, würden wir sagen. Wenn ich Durst habe und hier steht die Flasche Wasser, dann ist euer Durst nicht gestillt, indem ihr die Flasche anguckt. Und da sitzt... Es bringt auch nichts, darüber zu meditieren. Auch das macht nicht satt. Was ist eigentlich der Begriff, wenn man genug getrunken hat? Auch satt? Kann auch sein, ne? Ja. Es bringt auch nichts, wissenschaftliche Abhandlungen über H2O zu halten. Genauso wenig stillt es den Durst, wenn ich mir erstmal das Etikett hier auf der Flasche angucke, gucke, was da alles drin ist, wo es herkommt und mir dann meine Meinung so darüber mache, was soll denn von den Christen schon Gutes kommen. Ebenso wenig bringt es, was zu sagen, ach, das ist alles nur Einbildung, Da will mir jemand einreden, vielleicht die Kirche oder der Pastor, dass man so Wasser braucht. Am Ende bleibt der Durst und irgendwann der Tod. So auch mit dem geistlichen Durst. Wird er nicht gestillt, tritt irgendwann der geistliche Tod ein. Und so viele Menschen, denen wir täglich begegnen, haben aber noch Durst. Aber sie wissen nicht mehr, wo die Quelle ist. Da steht's, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Sie sind Gott losgeworden und suchen jetzt in allen möglichen Anschauungen, Theorien, Religionen, Philosophien und transzendenten Erfahrungen ihren Durst zu stillen. Und scheinbar wird der Durst hier auch gestillt, aber es sind bittere Quellen. Auch Wasser, welches bitter ist, stillt den Durst. Und vergiftetes Wasser auch. Aber es zerstört. Ich muss die Flasche aufmachen und dann trinken. Wir können die nachher hier ausschenken, wenn der Gottesdienst rum ist. So viele Menschen maßen sich an, ein Urteil über Gott und Jesus zu haben, und die lesen nur das Etikett. Sie haben vom Christentum gehört, vielleicht auch gesehen, was man draus gemacht hat, und sind dann dabei stehen geblieben. Sagte mir ein Arzt in der Uniklinik, inzwischen ist er in Rente, der Ultraschallpapst, so nannte man ihn, wohnt da so neben Tabor und hat gesagt, naja, wenn ihr Christen wirklich besser wäret als die anderen, dann wäre ja auch was dran am Christentum. Aber ihr seid ja auch nicht besser. Was hat er gemacht? Einmal hat er recht, aber er ist beim Etikett stehen geblieben. Er hat nie wirklich das Wasser getrunken, aber wir müssen es trinken, um zu überleben. Und diese Not, dieses Elend sieht Jesus und ist berührt davon. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt noch berührt. Und dann steht er auf und ruft, er sagt nicht nur, naja, pst, wenn ihr Durst habt, dann kommt doch mal hier. Aber Entschuldigung, dass ich überhaupt was gesagt habe. Er stellt sich hin und ruft laut, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke, liebe Gemeinde, wo sind wir mit diesem Schrei des Evangeliums geblieben? Wir treten auch auf, Entschuldigung, ich wollte auch was dazu sagen, aber entschuldigt überhaupt, dass ich mich geäußert habe. Ein Nischendasein, ein, naja, es sind halt die letzten Tage, die Menschen sind halt verstockt. Wo treten wir auf und rufen? Wir sind nicht einer von vielen. Viele andere Religionen stellen sich hin und bieten ihr Wasser an, aber die haben kein lebendiges Wasser anzubieten. Jesus nur allein gibt das Wasser, das wirklich den Durst stillt. Zur Frau am Jakobsbrunnen konnte Jesus sagen, jeden, der von diesem Brunnenwasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Alle anderen Brunnen bieten letztlich keine Befriedigung, kein Heil, sondern nur eine zeitliche Durstlöschung und Bedürfnisbefriedigung. Jesus allein konnte sagen, bei mir gibt es Wasser, was euch wirklich satt macht für die Ewigkeit. Und wir stellen uns dann verzagt dahin, wenn überhaupt, und tun so, als stimmte das nicht. Wir kennen doch die Quelle des lebendigen Wassers. Mein Praktikumsvater in der Pfalz, in Schönberg-Kübelberg, hat mir mal gesagt, durch deine blöde Verzagtheit gehen die Menschen draußen auf der Straße ohne Jesus vor die Hunde. Tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf, hat Luther gesagt. Ja, das war Fritz wieder. Durch deine Verzagtheit gehen die Menschen ohne Jesus vor die Hunde. Wir sind keine Staubsaugervertreter, wir sind Botschafter in Christi Stadt und jetzt machen Mund auf. Ein anderer Liederdichter schreibt, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Tun wir doch jetzt bitte nicht so, als hätte Jesus Unrecht. Auch wenn die anderen Menschen uns dann sagen, ach, das ist doch intolerant. Man muss doch auch die anderen stehen lassen. Oder dann kommen sie mal mit dem Argument, Jesus predigt doch die Liebe. Da wachsen mir die Haare durch den Stahlhelm. Haben keine Ahnung, nicht einmal im Leben die Bibel gelesen, aber kommen mit diesem Totschlagargument der Liebe. Wenn man ihnen dann sagt, ja, welche Liebe hat Jesus denn genannt? Wie, welche Liebe? Dann erklärt man, ja, da gibt es die Agape, da gibt es die Bruderliebe, diese euer Frühstücksquark, Philadelphia, und dann gibt es Eros. Und dann sagt man, er hat Agape gesagt, Gott ist Liebe. Die Bibel sagt, darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass er seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat. Das ist Gottes Liebe. Nicht darin, dass wir alle anderen Religionen gutheißen und propagieren, nicht darin, dass wir Jesus preisgeben und mit Jesus die Menschen um uns herum, sondern es geht um Jesus, geht um das lebendige Wasser. Und damit bin ich beim Zweiten. Wer dieses lebendige Wasser wirklich erfahren hat, wirklich gekostet hat, der kann gar nicht anders, als es anderen weiterzugeben. Man hat uns erzählt im Taborstudium, dass an der Theologischen Fakultät der Universität Marburg eine Vorlesung eines neutestamentlichen Professors war. Und da waren viele Erstsemester, saßen da drin und der Professor zitierte die ganzen Theologen und Philosophen und Griechisch und Latein und rauf und runter und schlug sie alle mit Argumenten tot und wies nach, dass Jesus angeblich nicht auferstanden sein kann. Und fragte ihn, der hat noch irgendjemand irgendeine Frage? Ja, erst alle mit Argumenten totschmeißen und dann fragen, kann noch einer Piep sagen? Einer konnte noch Piep sagen. So ziemlich weit hinten saß so ein Erstsemester, der konnte noch kein Griechisch. Der hatte die ganzen klugen Denker nie gelesen. Hat er auch gesagt, Herr Professor, ich habe eine Frage. Ich kann noch kein Griechisch. Ich habe all Ihre klugen Bücher nie gelesen. Und dann holte er aus seinem Stoffbeutel so einen Apfel und fragte, aber sagen Sie mir, der Apfel hier, schmeckt der süß oder sauer? Hat der Professor gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe Ihren Apfel ja nie probiert. Und dann sagt er, Sie haben meinen Jesus auch nicht probiert. Und setzte sich wieder hin. Der Professor ganz schnell sein Zeug zusammengepackt und durch die Nebentür raus. Da hat ein Erstsemester einen Theologieprofessor ad absurdum geführt. Sie haben meinen Jesus auch nicht probiert. Stellt mir einen Menschen hier hin, der Jesus nachfolgt und hier sagt, dass er das jemals in seinem Leben bereut hat. Ihr werdet niemanden finden. Wer das lebendige Wasser Jesus Christus angenommen hat, der wird merken, wie armselig, mickrig doch die anderen, ach so breit angepriesenen Wege alle sind. Und er wird hingehen und dieses lebendige Wasser weitergeben. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Luther hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Einschub. Mein erstes Auto, das ich hatte, habe ich Martin Luther genannt. Wisst ihr warum? Das fuhr nie. Ja, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Deshalb habe ich das Martin Luther genannt. Ja. Und deshalb stehe ich hier und erzähle euch das. Schon durch Jesaja ließ Gott sagen über die, die ihr Vertrauen allein auf den Herrn setzen. Jetzt kommt ein längerer Jesaja-Text, den lese ich uns vor. Über die, die ihr Vertrauen auf den Herrn allein setzen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Könnt ihr in Jesaja 58 nachlesen. Hier sehen wir, Vertrauen auf den Herrn macht die Seele satt. Ein paar Verse weiter schreibt Jesaja dann von den Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Wir hoffen auf das Licht und siehe, da ist Finsternis. Auf Lichtglanz, aber im Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind unter Gesunden den Toten gleich. Wir hoffen auf Recht, aber da ist keins. Auf Rettung, doch sie ist fern von uns. Unsere Sünden, die kennen wir, brechen mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott. Der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht. Und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Hier sehen wir, wie lange vorher Jesus schon eingefädelt war im Heilsplan Gottes. Er war nicht nur ein Mensch, so ein gutes Vorbild, er ist der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und sein Blut ist der Bundesschluss und seine Auferstehung das Siegel. Das Wasser, das er uns reicht, ist sein Blut, das er für uns vergossen hat. Wie albern und erbärmlich klingen dagegen die anderen Religionen, die alle ein Versuch der Selbsterlösung sind und die letztlich wieder am Menschen scheitern. Aber für uns gilt es, das Blut Jesu des Sohnes Gottes, das macht uns rein von aller Sünde. Aber bitte, das macht das Blut Jesu. Das machen nicht meine guten Werke. Muss man auch den Evangelischen immer wieder sagen. Das Blut Jesu macht mich rein. Befreit uns von dem Fluch, ich hatte die Zeile verloren, ohne Gott leben zu müssen. Und da wird der Durst nach Leben gestillt, da wo unsere Seele wieder Heimat bei Gott gefunden hat. Alles andere wäre Ersatz und Illusion. Merken wir, wir können und müssen dieses lebendige Wasser anbieten. Warum tun wir es nicht? Hören wir endlich auf, damit zu meinen, es geschieht ja doch nichts. Habe ich oft auch in Gemeinschaftskreisen gehört. Ach, es hat ja doch alles keinen Zweck mehr. Das Dritte, das Wasser kommt von Gott und fließt zu ihm hin. Ja, muss ich da jetzt noch viel sagen? Jesus redete, wie es der Text sagt, vom Heiligen Geist. Dieser ist von Gott ausgegangen und geht zu ihm hin. Jetzt habe ich eine Frage. Wir feiern ja bald Pfingsten. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes?
Uns in alle Wahrheit einzuführen, uns an alles zu erinnern, was Jesus gesagt hat, und vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott.
Ja, also in Kurzform. Er treibt uns zu Jesus, er macht immer Jesus groß. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wo immer das geschieht, wo Jesus als Christus, als Herr, als Sohn des lebendigen Gottes gepriesen und angebetet wird, da könnt ihr sicher sein, da ist es Wirkung des Heiligen Geistes. Und wo das nicht mehr geschieht, wo Jesus auf der Stufe mit Götzen steht, da ist es nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Wo immer Jesus groß gemacht wird, wirkt der Heilige Geist. Pfingsten geschah die Ausgießung des Geistes, er ist uns als Tröster gegeben, soll in alle Wahrheit leiten, Frau Gorecka hat gerade schon alles aufgezählt. Ja. Der Geist Gottes zeigt uns Jesus, zeigt uns Gott. Der hat nur eine einzige Botschaft an uns, Jesus Christus. Und nur durch den Heiligen Geist erkennen wir, nur er kann uns das Wort Gottes auftun. Das macht nicht der Pastor, das macht der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Heils. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, sei gewiss, er ist das Pfand auf dein Heil. Und wir Evangelischen dürfen ja Heilsgewissheit haben, ne? Wir dürfen ja wissen, wer den Heiligen Geist empfangen hat, der ist Gottes Kind. Dürfen wir wissen. Und Gott macht uns dieses Angebot, wir kommen von Gott und sollen mal wieder zu ihm zurückkehren. Aber durch unsere Sünde ist der Weg zurück verbaut. Unsere Väter nannten das den garstigen Graben, nicht geistigen, sondern garstigen Graben. Jesus macht den Rückweg möglich. Und da sagen jetzt einige Leute, naja, ihr Frommen, versetzt die Leute ja, die Menschen ja nur in eine Abhängigkeit. Es war vor etlichen Jahren mal eine Fernsehreportage im Öffentlich-Rechtlichen von einer christlichen Therapieeinrichtung. Ich weiß nicht mehr genau, welche es war. Die arbeitete mit Drogenabhängigen und versuchte, sie von der Droge wegzubekommen. Ich hatte nur noch den Schluss mitbekommen. Ich weiß gar nicht so wirklich jetzt, wie die das machten. Auf jeden Fall gegen Ende wurde diesem christlichen Therapeuten vorgeworfen, du reißt die Leute ja lediglich aus alten Abhängigkeiten raus und versetzt sie in eine neue, in die von deinem Jesus. dabei grinste der so hämisch, als hätte er damit einen Erfolg gelandet mit dieser Aussage, wie der Pöbel, der damals auf den Gassen schrie, kreuzige ihn. Daraufhin antwortete dieser Therapeut richtig. Das tun wir, das tue ich. Aber ich bringe sie wenigstens in eine Abhängigkeit, die ins ewige Leben führt. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei, hat er dann gesagt. Da war einer, der hat vom lebendigen Wasser gesprochen. Im Fernsehen, in aller Öffentlichkeit. Ach, manchmal muss Gott uns solche Antworten geben, ne? Wenn wir gefragt werden, die können wir uns vorher nicht überlegen, aber er will uns zur rechten Zeit das geben, was wir sagen sollen. Aber bitte, dann müssen wir es auch sagen. Ja? Wenn euch sowas in den Kopf kommt, dann sagt's. Will Gott hinterher sagen, ich habe dir doch den Gedanken, warum hast du es nicht gesagt?
Ja? Aber der Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wasser fließen.
Ja.
Wie die Schrift sagt, wenn wir als Gläubige wirklich in der Schrift lesen, werden wir doch vom Heiligen Geist ja, beseelt und das kommt automatisch aus uns raus, dass wir einfach, natürlich können wir auch einfach meinen. Aber das ist es doch, werden Ströme der lebendigen Wassers fließen.
Ja, wie die Schrift sagt, das impliziert, Entschuldigung, das bedeutet, ich muss sie auch mal gelesen haben. Ne? Bitte, wo sind die, die sich Christen nennen, die ihre Bibel gelesen haben? Darf ich diese Frage mal stellen? Denn der Geist Gottes will uns zwar an alles erinnern, aber er kann uns nur an das erinnern, was wir mal gelesen haben. Ich möchte schließen mit einer Einladung Jesu aus dem letzten Buch der Bibel. Bibelkenner wissen, was jetzt kommt. Da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Der glänzende Morgenstern und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus gibt das Wasser des Lebens umsonst. Da dürfen wir keine Bedingungen aufbauen. Wasser des Lebens kriegst du erst, wenn du dich so anziehst wie wir, wenn du Frömmigkeit so lebst wie wir. Er bietet es umsonst. Ich muss kommen, umkehren und dann gibt er mir das Wasser des Lebens umsonst. Also ohne Kosten. Ja, nicht sinnlos umsonst, sondern ohne Kosten. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch uns eingeladen hast, zu dir, dem lebendigen Wasser, zu kommen. Dass wir davon kosten durften und wissen dürfen, bei dir ist die Quelle des Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens, wohin sollten wir denn sonst gehen? Ach Herr, schenk doch, dass wir das bezeugen, den Menschen um uns herum. Es gibt einen Ort, wo es Frieden gibt, wo es Heil gibt, wo es Stillung des Durstes gibt, nämlich bei dir allein. Schenk, Herr, dass wir da nicht müde und still werden, sondern wie Jesus rufen, Komm zu ihm, bei ihm ist die Quelle des Lebens. Danke, Herr, dass dein Wort so aktuell ist und zu uns redet heute wie an dem Tag, als du die Welt erschufst. Es ist ein und dasselbe Wort, das von dir aus deinem Munde kommt. Danke, dass es gilt und bewahre uns dabei. Schenk, dass uns dein Wort das Wichtigste bleibt und uns das niemand madig macht. Wir danken dir für deine Gnade. Amen.